Markus 15, wir kommen jetzt zu dem letzten Tag im Leben von Jesus, im irdischen Leben zumindest. Vers 1. Und am frühen Morgen fassen die Hohenpriester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss. Und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Das letzte Mal haben wir den Prozess vor dem Hohenpriester gesehen, im Haus des Hohenpriesters. Und wir haben festgestellt, dass so gut wie alles an diesem Prozess eigentlich illegal war. Und eins davon war, dass er bei Nacht stattgefunden hat. Das durfte nicht sein. Und so, dass die Leute, denen jetzt nicht den Vorwurf machen konnten und sagen, sie haben Jesus in einem illegalen Treffen verurteilt, kommen die hier jetzt nochmal zusammen, die Hohenpriester und die Ältesten am frühen Morgen, um sozusagen das offizielle Urteil zu fällen. Offizielle Todesurteil gegen Jesus, um irgendwie so den Schein der Rechtmäßigkeit zumindest zu wahren. Und natürlich, um Jesus vor den Römern anzuklagen, konnten sie nicht sagen, der sagt, dass er Gottes Sohn ist. Der ist ein Gotteslästerer. Das war den Römern ziemlich egal. Die hatten Götter ohne Ende. Musste ein anderes Urteil finden. Und sie beschuldigen Jesus hier, dass er ein Aufrührer ist. Im Vers 2 sehen wir das. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Das war die Anschuldigung. Dass sie gesagt haben, Jesus macht sich zu einem König, zu einem Konkurrenten sozusagen, gegen den Kaiser. Und das war was, wo die Römer stinkig geworden sind. Natürlich, wenn Rebellion da war. Das war die eine Sache, die sie verlangt haben. Das war Unterordnung unter ihre Herrschaft, unter ihren Kaiser. Und so bringen sie Jesus zu Pilatus. Pilatus war der römische Statthalter jener Zeit. Interessant auch, dass es den Juden nicht erlaubt war, die Todesstrafe zu vollstrecken selbst. Hatten früher eine gewisse Autonomie, die Römer haben das manchmal den Völkern, die sie unterworfen haben, eingeräumt. Aber nach jüdischen Wellen wurde 30 nach Christus den Juden das Recht auf Todesstrafe weggenommen. Und das war eine Schmach für die Juden. Das war sozusagen das Ende ihrer Selbstbestimmung. Und mehr noch. In 1. Mose 49, als Jakob seine Söhne segnet, oder Israel seine Söhne segnet, prophezeit er über Juda und sagt, der Zepter bzw. der Herrscherstab wird nicht von Juda weichen, bis dass der Messias gekommen ist. Und als dann die Römer das Recht auf Todesstrafe den Juden weggenommen haben, war das ein Trauertag. Das war für sie ein Tag, wo sie dieses Recht auf Selbstbestimmung, diesen Zepter, die Herrschaft völlig verloren haben. Und der Talmud berichtet, dass an diesem Tag die Priester in Sack und Asche trauernd durch die Straßen von Jerusalem gezogen sind. Und sie haben getrauert, weil Gott seine Verheißung nicht erfüllt hat, dass der Messias kommen sollte. Aber in Wirklichkeit war der Messias natürlich unter ihnen. Noch bevor dieses Zepter, wie wir so sagen wollen, von ihnen gewichen ist. Jesus war mitten unter ihnen zu diesem Zeitpunkt. Und es ist auch biblisch interessant, dass Jesus von den Römern hingerichtet werden musste und nicht von den Juden. Was war die Todesstrafe der Juden? Steinigung. Aber die Prophetien im Alten Testament haben vorhergesagt, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Und das war die Hinrichtungsart der Römer. Die haben ihre Verbrecher, zumindest die ganz Schlimmen, gekreuzigt. Und es ist interessant, dass hier hunderte Jahre vorhergesagt wurde, dass der Messias gekreuzigt werden soll. Noch bevor Kreuzigung überhaupt erfunden war. Psalm 22 zum Beispiel, ein messianischer Psalm, ist die genaueste Beschreibung überhaupt in der Bibel, wie es einem Gekreuzigten geht. Genau ist die Beschreibung einer Kreuzigung. Im Neuen Testament, die mussten nicht viel sagen. Da steht einfach, und sie kreuzigten Jesus, weil jeder wusste das. Jeder ist schon auf einer Straße vorbeigelaufen, wo ein Gekreuzigter gehangen ist. Mussten nicht viel erklären. Hier im Psalm 22, Vers 17, da heißt es, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben oder durchbohrt. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Hier sehen wir Details über die Kreuzigung Jesu, die hunderte Jahre zuvor vorhergesagt wurden durch die Propheten. Ich denke auch an 4. Mose 21. Siegfried Splettstöße hat letzte Woche darüber geredet, über diese Stelle, wo Israel rebelliert hat und dann kamen diese Schlangen als Gericht in das Lager und wer gebissen wurde, der ist gestorben und dann haben sie zu Gott ausgeschrien um Hilfe und Gott hat dem Mose gesagt, mach dir eine Stange, mach dir ein Kreuz eigentlich, so eine Standartenstange und mach da eine goldene Schlange, eine bronzene Schlange drauf. Bronz in der Bibel ist Metall für Gericht. Schlange steht für Sünde. Hier haben wir Sünde, die auf dem Kreuz hängt. Ein prophetisches Bild auf das, was Jesus für uns tun würde, dass Gott unsere Sünde an einem Kreuz richten würde. 1500 Jahre vorher, dieses Bild. Ich war vor 2 Jahren an dem Ort, wo dieses Bild gestanden ist. In Jordanien ist es heute. Gott wird unsere Sünde richten am Kreuz. Ganzen Opfer im Alten Testament, da ging es darum, dass ein unschuldiges Opfertier den Platz des Schuldigen einnimmt, sodass der Schuldige frei sein kann und Vergebung haben kann und Gemeinschaft erfahren kann mit Gott. Hier haben wir all diese Bilder. Jesus bezieht sich drauf auf dieses Bild aus 4. Mose 21 in Johannes Kapitel 3, wo er zu Nikodemus spricht und sagt, ihr müsst von neuem geboren werden, wenn ihr in den Himmel kommen wollt. Wie kann das geschehen? Ja, so wie der Sohn, wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, muss der Sohn des Menschen erhöht werden, er muss gekreuzigt werden. Und dann, wer immer an ihn glaubt, im Glauben drauf schaut, es annimmt im Glauben, der wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Wir werden die Stelle später noch lesen. Was für ein Zufall, dass das hier alles zusammenkommt. Dass gerade zufällig ein paar Jahre vorher den Juden das Recht auf Todesstrafe weggenommen wurde. Zufall? Nein. Wir sehen einmal mehr hier die Souveränität Gottes, der uns liebt und der seinen Plan der Erlösung ausführt. Pilatus, Statthalter, der war der Vertreter des römischen Kaisers, der römischen Regierung in Judäa und Samaria, das waren römische Provinzen, und zwar von 26 bis 36 nach Christus. Pilatus war der mächtigste Mann im Land zu dieser Zeit und Pilatus war hier mit der wichtigsten Entscheidung seines Lebens konfrontiert. Wichtigste Frage seines Lebens muss er hier beantworten. Wir sehen sie im Vers 12. Da sagt er, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Das ist eine Frage, mit der jeder Mensch konfrontiert ist, die jeder Mensch beantworten muss. Niemand kann da ausweichen, weil jeder Einzelne von uns wird eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen für sein Leben. Und die Frage, auf die es ankommt, die wichtigste Frage, die einzig wichtige Frage zu dem Zeitpunkt, ist diese Frage, was hast du mit Jesus getan? Was hast du mit Jesus getan? Das ist die alles entscheidende Frage, die entscheiden wird, wo und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Beziehung mit Gott oder getrennt von ihm? Und es gibt nur 2 Möglichkeiten, wie du die beantworten kannst. Entweder du hast Jesus angenommen, hast dich entschieden, ihn anzunehmen als deinen Erlöser und als deinen Herrn, als den Chef in deinem Leben, oder du bist gegen ihn und du stehst ohne ihn vor Gott im Gericht und du musst die Konsequenz für deine Schuld selber tragen, ohne seinen Beistand. Es gibt nichts dazwischen. Jesus selbst hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Du kannst nicht neutral sein. Das ist wie wenn du in Seenot bist und dir wird ein Rettungsboot angeboten. Du kannst entweder einsteigen oder nicht. Es gibt in Beziehung auf dieses Boot keine dritte Möglichkeit. Du bist entweder drin oder du bist nicht drin. Und so ist es mit Gott, so ist es mit unserer Rettung vor Gottes Gericht über unsere Sünde. Jeder von uns ist ein Sünder. Wir sind alle schuldig und unser Gewissen bezeugt uns es. Wir haben alle schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Das zeigt uns, dass wir nicht immer richtig gelebt haben und das trennt uns von Gott. Das macht uns zu Gottes Feind, sagt uns die Bibel. Feind des heiligen und gerechten und allmächtigen Gottes. Das sind wir ohne Jesus. Aber weil er uns lieb hat, hat er einen Weg zurück in Beziehung mit ihm bereitet, eine Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden. Er hat uns sozusagen ein Rettungsboot gesandt. Einen Retter namens Jesus. Und er hat ein sündenloses Leben für uns gelebt. Und er hat am Kreuz sich unsere Schuld zurechnen lassen und hat dafür bezahlt. Und er ist auferstanden. Und er bietet uns jetzt sein sündloses Leben im Austausch gegen unser sündhaftes Leben an. Und es wird wirksam für alle, die das im Glauben für sich persönlich in Anspruch nehmen. Für die, die umkehren von ihrem gottlosen, selbstgerechten, selbstbestimmten, von Gott autonomen Leben und die ihr Leben neu ausrichten auf Jesus und ihn annehmen als Erlöser und Herrn. Das hat Jesus gepredigt, oder? Er hat gesagt, tut Buße, das ist das Erste, kehrt um, nicht weiter in eurem gottlosen Weg, sondern ihr kehrt um, macht Jesus zu eurem Herrn und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So wird ein Mensch gerettet. Rettender Glaube ist mehr als nur ein Fürwahrhalten von irgendwelchen theologischen Fakten. Wir müssen uns anvertrauen. Es rette dich nicht, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass es irgend so etwas wie Rettungsboote gibt. Das bringt dir nichts. Das bringt dir nicht mal was, wenn du sagst, ja, ich glaube, die einsteigen in das Boot, die werden gerettet werden. Das ist auch noch zu wenig. Du musst selber einsteigen. Dann wirst du gerettet. Und so ist es mit Jesus. Entweder du steigst ein in das Rettungsboot Jesus und du nimmst im Glauben an, dass er deine persönliche Schuld getragen hat am Kreuz, oder du musst sie eines Tages selber tragen und die Konsequenzen für deine Schuld selbst erleben. Das ist eine wichtige Frage. Wer ist dieser Jesus? Pilatus wollte der Frage ausweichen. Wie viele Menschen heute. Aber das ist unmöglich. Pilatus hat es rausgefunden. Und so wie es war letzte Woche mit diesen Hohenpriestern und Schriftgelehrten, die Leiter der Juden, so ist auch mit Pilatus. Aus Gottes Perspektive, objektiv betrachtet, steht nicht Jesus vor ihm vor Gericht, sondern er selbst steht vor Gericht, vor seinem ewigen Richter. Sieht ein bisschen anders aus Gottes Perspektive. Nicht Jesus wird gerichtet, sondern er wird gerichtet. Und er ist aufgefordert, die wichtigste Entscheidung zu treffen in seinem Leben. Er richtet sich selbst, wenn er Jesus ablehnt. Und so ist es mit uns Menschen. Vielleicht bist du kritisch gegenüber Jesus. Aber weißt du was, deine Einstellung wird die Wahrheit nicht verändern. Wer Jesus ist oder was er getan hat. Jesus sitzt nicht irgendwie im Himmel und ist so ein bisschen unsicher, hat ein Identitätsproblem. Nee, er ist Gott. Das wird nicht ändern, was wir glauben oder was wir drüber denken. Aber deine Entscheidung wird deine Ewigkeit bestimmen. Du richtest dich selbst, wenn du Jesus ablehnst. Johannes 3, ich lese die Verse 14 bis 18. Da sagt Jesus, der Sohn des Menschen muss erhöht, das heißt gekreuzigt werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt, uns Menschen, geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jeder einzelne von uns ist heute entweder in Jesus oder er ist ohne Jesus. Wo bist du? Wo bist du? Wie stehst du zu ihm? was machst du mit ihm? Und die Antwort kann sehr kostspielig sein auf diese Frage, wer ist Jesus für dich? Auf der einen Seite kostspielig, weil wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann wird es in dieser immer mehr gottlosen und antichristlichen Welt nicht immer populär sein und wird nicht immer einfach sein. Ich sage euch einfach die Wahrheit. Ich weiß aus eigener Erfahrung. Ich habe erlebt, dass Leute mich ausgelacht haben, weil ich Jesus nachfolge und Großteil meiner weiteren Familie denkt, ich bin völlig durchgeknallt wegen dem, was ich hier mache. Ich hatte Arbeitskollegen, die gesagt haben, hey, mach mal langsam, weil ich versucht habe, ehrlich zu sein auf der Arbeit. Wir können Probleme kriegen. Ich predige nicht irgendein Wohlstandsevangelium. Wenn du Jesus nachfolgst, komm nur zu Jesus und dann wirst du immer reich sein und alles wird leicht sein und du wirst immer gesund sein und populär sein. Ist nicht die Wahrheit. Aber ich sage, mit Jesus und für Jesus leben ist das Größte, was es gibt in dieser Welt. Das kann ich bezeugen. Es gibt nichts Größeres. Das ist das einzige wirklich lebenswerte Leben. Ist mit Jesus und für Jesus. Und er ist der Einzige, der es wert ist, dass wir für ihn leben. Weil nach all dem, was er für uns getan hat, und wer wäre sonst wert, wenn nicht Gott? Wofür sonst sollten wir leben? Was wäre es wert? Ich persönlich möchte nie mehr ohne ihn leben oder für irgendwas anderes leben. Ist echt nicht wert. Ich sage mit dem Paulus, ich achte mein Leben als Dreck. Das Leben vor meiner Bekehrung, als ich ohne Jesus gelebt habe. Im Vergleich zu dem, was ich jetzt in ihm habe. Das ist Dreck. Obwohl es mir wirklich gut ging. Und ich ein behütetes Leben hatte und manches vielleicht einfacher war, als es heute ist. Aber das ist Dreck im Vergleich zu dem, was wir haben, dass wir in Beziehung mit Jesus leben können. Wir sind nie allein in unserer Nachfolge. Daran dürfen wir auch denken. Jesus hat gesagt, er ist bei uns. Er wird uns nicht allein lassen. Wir müssen nicht aus eigener Kraft ihm nachfolgen. Und wir dürfen daran denken, dass es ein heiles Leben ist und ein gesegnetes Leben, mit ihm zu leben. Aber Jesus nachfolgen ist nicht immer einfach. Weil Leben in der Nachfolge Jesu ist kein selbstsüchtiges Leben, sondern ein gebendes Leben. Und das ist so gegen unsere sündige Natur. Und das ist nicht immer einfach, weil es nicht immer unbedingt populär ist bei den Gottlosen. Jesus nachfolgen ist nichts für Wehleidige, für Weicheier, für Softies, die immer den einfachen Weg suchen. Hey, zur Wahrheit zu stehen, das war noch nie einfach. Wir brauchen Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Mut, anders zu sein, anders zu leben. In Matthäus 7 hat Jesus gesagt, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Seht ihr, das gottlose Leben, das wird mit einer bequemen, breiten Straße verglichen, auf der viele unterwegs sind. Mit dem Strom schwimmen ist leichter, als gegen den Strom zu schwimmen. Aber um welchen Preis? Das ist die andere Seite der Medaille. Wenn du Jesus ablehnst, wenn du ohne ihn lebst und ohne ihn stirbst, dann kostet es dich alles in Ewigkeit. Also überschlag die Kosten. Wo willst du populär sein? Bei den Gottlosen dieser Welt oder bei Gott im Himmel? Es war nicht einfach für den Pilatus, die richtige Entscheidung zu treffen. Es war kostspielig. Er ist unter Druck gestanden. Unter großen Druck, unter politischem Druck. Dieser Statthaltersitz in Judäa, das war kein beliebter Job. Obwohl Statthalter an und für sich eine hohe Position war. Der war der King in dem Land, der war direkt unter dem Kaiser. Aber Statthalter in Judäa zu sein, das war immer so ein politischer Schleudersitz. Weil erstens waren die Juden schwierig, haben oft Aufstände gemacht, war nicht einfach mit ihnen umzugehen. Und dann war der Pilatus sowieso ein Mensch, der keine Geduld für sie hatte. Der konnte die Juden eigentlich nicht besonders ausstehen. Und er hatte sich schon einige sehr große Schnitter als Statthalter in Judäa erlaubt. Und ein weiterer Schnitzer, weiterer Fehler könnte ihm seine Karriere kosten. Vielleicht sogar sein Leben. Das erste Mal, als Pilatus nach Jerusalem gezogen ist, nachdem er Statthalter geworden war, sind die Soldaten mit ihren Bannern, mit den heidnischen Bildern drauf marschiert und dem Adler auf der Spitze ihrer Standarten und sind dann nach Jerusalem reinmarschiert. Und die Juden haben das alles natürlich als Götzen gesehen und es hat einen riesen Tumult gegeben am Tempelberg. Und Tumulte hat der Pilatus gewaltsam beendet. 2 Jahre später musste Pilatus ein Aquädukt bauen nach Jerusalem. Und weil er nicht genug Kohle hatte, hat er Soldaten in Zivilkleidung in den Tempel geschickt. Die haben den Tempelschatz geraubt, Tempelkasten ausgeraubt und damit hat er das Aquädukt gebaut. Ja, auch da gab es dann wieder eine Rebellion, die er blutig niedergeschlagen hat. Und dann einige Monate vor dem Verhör Jesu hatte Pilatus seine Armee mit 9 Schilden ausgestattet, auf denen dann wieder ein Abbild des Kaisers drauf war und Inschriften an heidnische Götter. Das war für die Juden eine Provokation natürlich. Und es gab wieder einen Tumult. Und die Juden sind bis zum Kaiser Tiberias nach Rom gegangen und haben sich dort beschwert. Und der Kaiser hat dem Pilatus gesagt, Pilatus, nochmal sowas und du bist ein Job los. Und wir wissen aus der Geschichte auch, dass während dieser Zeit oder bevor dieser Prozess war, dass dem Pilatus sein größter Gönner am Kaiserhof in Rom hingerichtet worden ist. Sein Ungnade gefallen. Also der Pilatus, der wollte und er konnte sich politisch gesehen keinen weiteren Schnitzer im Umgang mit den Juden erlauben. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, als sie Jesus zum ersten Mal zu ihm gebracht haben, er wollte sich gar nicht abgeben mit dem Fall. Er hat gesagt, andere sollen sich darum kümmern. Er wollte nicht mit Jesus konfrontiert werden. Er hat gesagt, nehmt ihr ihn, richtet ihn nach eurem Gesetz. Dann haben die Juden geantwortet, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Oh oh. Dann hat Pilatus versucht, es an den Herodes zu delegieren. Hey, andere sollen eine Entscheidung für mich treffen. Aber das funktioniert nicht. Er musste seine Entscheidung über Jesus selbst treffen, wie das auch jeder Mensch für sich machen muss. Und dann bringen sie die Anklage vor. Und wie gesagt, vor den Römern hat es nicht gezählt, dass Jesus sich als Sohn Gottes gemacht hat oder als Gotteslästerer. Sie haben ihn als Aufrührer angeklagt mit politischen Anschuldigungen. Dieser ist der König der Juden. Konkurrenz zum Kaiser. Und im Vers 2 hier fragte Pilatus ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Und die hohen Priester klagten ihn vieler Dinge an. In Lukas 23 lesen wir, was sie da konkretisiert haben. Der König der Juden, was das bedeutet hat, wo sie ihm da noch detailliertere Anschuldigungen vorgeworfen haben. Da heißt es, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und der sie abhält, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Das war die Anklage, war natürlich gelogen alles, aber er ist ein Verführer, er ist ein Rebell, er will verweigern, Steuern zu zahlen, er behauptet, ein König zu sein. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie viele sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jesus, er, der eine Weisheit hatte, der niemand standhalten konnte, der jedes einzelne Argument, jedes einzelne Streitgespräch mit den Leitern Israels gewonnen hat, er schweigt hier. Jesus hat es nicht nötig, sich gegen Lügen zu verteidigen. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Pilatus Jesus zuerst privat verhört hat. Nur die zwei. Und dann in Lukas kam er zu dem Ergebnis und sagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Auch Herodes hat gesagt, ich habe keine Schuld an Jesus gefunden. Es war unmöglich, er war sündenlos. Und Pilatus wollte Jesus freilassen. Aber die jüdischen Leiter, die haben sich nicht abspeisen lassen davon. Und weil Pilatus ein schlauer Politiker war, hat er jetzt versucht, eine andere Strategie einzuschlagen. Und wir lesen weiter im Vers 6. Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer genannt Barabbas mit dem Aufrührern gefangen, der in dem Aufstand einen Mord begangen hatte. Also wirklich ein Aufständiger, ein Mörder, ein Verbrecher. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an zu bitten, dass er tue, wie er ihnen bisher getan habe. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die hohen Priester ihn aus Neid überliefert hatten. Er wusste, dass Jesus unschuldig war, dass die Leiter einfach eifersüchtig waren auf ihn. Und er versuchte jetzt, die Entscheidung auf die Volksmenge abzuwälzen. Es gab diese Tradition, dass er zu diesen Feiertagen den Juden einen Gefangenen freigegeben hat. Und Pilatus wählt den schlimmsten Gefangenen, den er überhaupt hat, als Alternative zu Jesus. Den Barabbas. Er war ein Dieb, er war ein Mörder. Und Pilatus hat sich gedacht, na, ganz sicher würden sie Jesus, der Menschen geheilt hat, der Gutes getan hat, der die Wahrheit gesagt hat, diesem Verbrecher vorziehen. Und er wusste natürlich auch, dass die Juden die Römer nicht mögen, dass sie nicht gern unter der Gewalt des Kaisers sind. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, es wird dem Volk gefallen, wenn er ihnen hier einen Juden freigibt, der sich der König der Juden nennt. Dann könnten die den Römern auch so ein bisschen eins auswischen. Und wenn ihm das gelungen wäre, dann hätte er die Volksmenge und ihre Leiter spalten können und dann hätte er sich auf den Willen der Volksmenge ausreden können und dann wäre er wieder aus dem Schneider gewesen. Aber wie wir wissen, es hat nicht funktioniert. Wir können unsere Entscheidung über Jesus nicht auf andere abwälzen oder uns irgendwie ausreden. Jedes Mal, wenn Pilatus seiner Verantwortung, diese Entscheidung über Jesus zu treffen, ausweichen wollte, ist es wieder zurückgekommen, wie so ein Bumerang. Ich will ausweichen. Wieder da. Andere sollen für mich entscheiden. Wieder da. Ausrede. Kam immer wieder zurück. Konnte nicht ausweichen. Geht's dir so in deinem Leben? Vielleicht ist heute der Zeitpunkt für dich, hier eine Entscheidung zu treffen. Die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass sie ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Und wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, dass mitten im Prozess, während er auf dem Richterstuhl saß, seine Frau zu ihm sandte und ihn warnen ließ davor, Jesus zu verurteilen. Hat einen Traum gehabt und sie warnt hier ihren Mann, den gewarnt, das Falsche zu tun. Und hey, wenn Gott Menschen in euer Leben schickt, die euch warnen davor, Mist zu bauen, dann hört auf sie. Nehmt es an. Pilatus ist einer dieser Toren, der seiner Frau nicht zugehört hat. Und er hat einen Riesenfehler gemacht. Druck auf Pilatus erhöht sich hier. Was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien, wieder kreuzige ihn. Druck erhöht sich. Einerseits hat er den Druck seines Gewissens, das Richtige zu tun. Er weiß, er ist unschuldig, er soll ihn freilassen. Und wenn wir gegen unser Gewissen handeln, dann erzeugt es immer Spannung. In der Psychologie spricht man von kognitiver Dissonanz. Er erzeugt Spannung in uns. Das ist was Furchtbares, was Belastendes, was Gesundheitsschädliches, gegen sein Gewissen zu handeln, gegen seine Überzeugung. Das ist der erste Druck, den er hat. Das zweite ist die Warnung seiner Frau. Jetzt wird das Ganze noch zur Familienangelegenheit. Und dann drittens ist hier der Druck der jüdischen Leiter und der Volksmenge, Jesus zu verurteilen, der Druck der Straße, der Mob, der da unten steht und die sagen, kreuzige ihn. Die zu Pilatus sagen, Pilatus, wenn du nicht tust, was wir von dir wollen, dann bist du kein Freund des Kaisers. Dann werden wir dafür sorgen, dass du deinen Job verlierst. Pilatus ist unter Druck. Geht's dir so? Üben Menschen oder Umstände oder die Welt oder der Teufel Druck auf dich aus, um dich von Jesus fernzuhalten oder irgendwie faule Kompromisse einzugehen? Stehst du unter Druck wegen Jesus? Was machst du unter Druck? Jeder Christ kann Christ sein, wenn alles gut läuft. Wenn man in der Gemeinde ist und es ist populär, Christ zu sein und die Dinge laufen gut in unserem Leben, hab keine Probleme. Da kann jeder Christ sein. Da kann jeder gut drauf sein. Aber wie sieht es mit deiner Nachfolge aus, wenn der Druck steigt? Wenn die Leute lachen? Deine Freunde? Bist du jetzt ein Jesus-Freak oder was? Was, wenn du Nachteile plötzlich hast, weil du Christ bist, weil du Jesus nachfolgst? Was, wenn es dich was kostet? Was, wenn Versuchungen kommen? Ich glaube, manchmal lässt Gott Druck zu in unserem Leben, um uns unser eigenes Herz zu zeigen. Weil unter Druck kommt es zum Vorschein, was wirklich da drin ist. Es ist wie bei so einer Tube, Zahnpastatube oder Senftube. Du findest erst wirklich raus, was in so einer Tube drin ist, wenn man drückt. Ich könnte fies sein und in eine Senftube Zahnpasta einfüllen. Und ich würde es nicht wissen. Steht Senf drauf, aber ist Zahnpasta drin. Und erst wenn du drückst, merkst du, was wirklich drin ist. Vielleicht steht auf deiner Tube Christ drauf. Jesusfisch hinten am Auto. Aber was ist wirklich in deinem Herzen? Manchmal lässt Gott Druck zu in unserem Leben. Und dann merken wir, was wirklich drin ist. Wo wir wirklich stehen mit Jesus. Wie nah wir ihm wirklich sind. Ob unsere Beziehung mit ihm wirklich in Ordnung ist. Hast du einen Götzen in deinem Leben, der den Platz von Jesus einnimmt? Gottes Stelle. Was ist dir wirklich wichtig? Was bestimmt wirklich dein Leben? Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien übermäßig, kreuzige ihn! Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt werde. Parallelstellen lesen wir, dass er vorher seine Hände in Unschuld gewaschen hat, so Hände gewaschen und hat gesagt, ich bin schuldlos am Tod dieses Gerechten. Ist natürlich lächerlich. Ist eine Ausrede, die hält vor Gott nicht. Ich meine, jeder Mensch ist verantwortlich für seine eigenen Entscheidungen. Ich kann nicht sagen, ich bin unschuldig an meiner Entscheidung gegen Jesus. Schwachsinn. Das hält nicht. Traurige Sache hier. Pilatus, anstatt stark zu sein und zur Wahrheit zu stehen und zu seinem Gewissen zu stehen und zu Jesus zu stehen, lässt sich hier Pilatus vom Volkswillen, von seiner eigenen Menschenfurcht treiben. Und er lässt sich seine Entscheidung von anderen aufzwingen. Er ist hier nicht länger Richter. Er ist ein Getriebener, ein Sklave von anderen, von dem Mob, der schreit, kreuzige ihn. Und das ist elend, wenn Menschen getrieben werden. Das ist echt elend, wenn sie getrieben werden von ihrer Menschenfurcht oder Angst, ihre Karriere zu verlieren, Angst, ihr Ansehen zu verlieren, Angst, Freunde zu verlieren. Was denken andere? Was werden die anderen sagen, wenn ich jetzt zu Jesus stehe und ich für ihn lebe? Es ist furchtbar, so zu leben. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen davon. Wenn wir uns ihm unterwerfen, seinem Willen, seiner Herrschaft, ihm, der uns liebt, der das Beste von uns will, dessen Meinung ohne Zweifel am wichtigsten ist in diesem Universum, der, der uns immer bedingungslos annimmt, der verheißen hat, uns zu versorgen. Mann, wenn wir uns ihm hingeben, dann werden wir frei werden von diesen Ängsten, von uns selbst, von dieser Menschenfurcht, von der Meinung anderer Menschen. Dann werden wir ein Leben haben, das auf dem Felsen steht, auf festem Grund und nicht auf irgendeinem Treibsand. Johannes 8. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr das tut, was ich sage, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Es ist so befreiend. Es ist so wunderbar, vom liebenden Gott geführt zu werden, statt von Menschen getrieben zu werden. Das ist wahre Freiheit. Und der Pilatus, der kann einem wirklich leid tun, weil er traf die falsche Entscheidung. Die Entscheidung gegen Jesus. Entscheidung gegen sein eigenes Gewissen. Entscheidung gegen die Wahrheit. Und er richtete sich selbst. Und er zerstörte sein Leben. Hat es Pilatus was gebracht, dass er Jesus verurteilt hat? Nee, nicht wirklich. Nur sehr kurzfristig. Was ist passiert mit Pilatus? Hat weiter Probleme gehabt und dann schließlich wenige später, 36 nach Christus, wurde er wegen seiner Amtsführung vom nächsten Kaiser Caligula aus seinem Amt entfernt. Und er wurde entweder hingerichtet oder verbannt, das weiß man nicht mehr sicher. Eine Tradition sagt, dass er nach Südfrankreich verbannt wurde und dass er dort Selbstmord begangen hat. Hat nichts gebracht. Das ist eine Lektion, die wir lernen können von Pilatus. Für was immer du Jesus verleugnest, für was immer du Kompromisse eingehst, um seinetwillen, das kannst du nicht behalten. Pilatus hat gedacht, er kann seine Karriere retten. Er hat sie verloren. Wenn du Jesus verleugnest um der Beziehung willen, kann das so gut wie garantieren, die Beziehung wird nicht halten. Wenn es wegen irgendwelchen Zeuges, Besitz, hey, spätestens wenn du stirbst, wirst du alles verlieren. Kannst nicht behalten, wofür du Jesus verleugnest. Ist eine Lüge. Ist echt eine Lüge, dass es dich weiterbringt, Jesus zu verleugnen, Kompromisse einzugehen, dein Gewissen zu verletzen. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, es zerstört dein Leben. Wisst ihr, was heil ist? Petrus hat über Jesus in der Pfingstpredigt gesagt, es ist in keinem anderen das Heil. In ihm ist das Heil. Er ist die Quelle des Lebens. Und der Apostel Paulus, der schreibt oder sagt in der Apostelgeschichte: Darum übe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Das ist heil, so zu leben. Mit Jesus, mit dem reinen Gewissen vor Gott und den Menschen. Das ist heil. Das ist Freiheit. Dann bin ich wahrlich frei und kein Getriebener von irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Süchten oder irgendwelchen Zeug. Materialismus. Ja, aber was soll ich tun, wenn ich schon missgebaut habe? Wenn ich in Kompromiss lebe, wenn ich Jesus verleugnet habe durch Worte, vielleicht durch mein Leben, durch meine Handlungen. Hey, es gibt Hoffnung für dich. Du kannst heute Buße tun und es Gott einfach bekennen als falsch, als Sünde. Und dann darfst du Jesu Vergebung dafür in Anspruch nehmen, weil er bezahlt hat für diese Sünde am Kreuz. Und du darfst neu beginnen, ein neues Leben, ein kompromissloses Leben gemeinsam mit ihm. Wir müssen uns zum Abschluss noch schnell einen zweiten Mann anschauen in dieser Geschichte, im Barabbas. Weil wir sind Barabbas. Das ist ein Bild für uns. Wir können schon genug Griechisch aus der Bibel, um zu wissen, was Barabbas bedeutet. Wer weiß es, was bedeutet Bar? Sohn, genau. Simon Bar-Jona, sagt er zu Petrus. Und was bedeutet Abba? Vater oder Papa. Also Barabbas ist der Sohn des Vaters. Das Vatersöhnchen. Sohn vom Papa. Und wisst ihr, was dort auf Golgatha, dieses Kreuz, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, dieses Kreuz, das zwischen diesen anderen beiden Kreuzen stand, wo die Verbrecher hingen, wisst ihr, für wen das Kreuz war? Für Barabbas. Er sollte dran hingerichtet werden. Und er war schuldig. Er hat verdient, es zu sterben. Er war in der Todeszelle hier. Aber dann plötzlich ging die Zelle auf. Er wurde freigelassen, weil ein anderer seinen Platz eingenommen hat. Jesus, der menschgewordene Sohn des himmlischen Vaters, der schuldlos war. Und er ist an seiner Stelle gestorben. Und Barabbas wurde freigelassen. Und das hat Jesus für jeden einzelnen Sünder von uns getan, für jeden einzelnen von uns. Es war unser Kreuz, auf dem er gestorben ist. Er hat statt uns die Konsequenz unserer Schuld getragen, dass wir sie nicht tragen müssen. Und wir können gerettet werden von unserer Schuld. Wir können Vergebung haben. Wir können Heilung erfahren und Freiheit der Kinder Gottes. Wir, die wir einst Feinde Gottes waren, dürfen in Jesus sagen, aber Papa. Einzige, was wir tun müssen, ist zu ihm kommen. Unsere Schuld bekennen, umkehren davon und sein Werk am Kreuz, seine Vergebung für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wenn heute irgendjemand hier ist, der es noch nicht getan hat, darf ich dich einladen, es heute zu tun? Oder wenn jemand hier ist, der was bereinigen muss mit Gott, darf ich dich einladen, das auch heute zu tun, noch hier und jetzt. Lass uns lernen von Pilatus. Versuch nicht, Entscheidungen aufzuschieben oder wegzuschieben oder dem auszuweichen. Hey, die Entscheidung für Jesus ist die beste Entscheidung in deinem Leben, ist das Beste, was du tun kannst für dich, für dein Leben in alle Ewigkeit. Sag nicht, ich brauche das nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld, ich bin ja kein Sünder. Hey, das ist Selbsttäuschung. Mach dir selber was vor. Sag auch nicht, schieb's weg, ich später vielleicht mal, irgendwann. Ich habe ja noch das ganze Leben vor mir. Ja, das stimmt. Aber wer weiß, wie lang dein Leben noch ist. Vielleicht ist es eine halbe Stunde. Vielleicht sind es 2 Minuten. Ja, du hast dein Leben noch vor dir, aber wer weiß, wie lange. Die Bibel sagt uns, wähle heute, wem du dienen willst. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag, ewige Entscheidungen zu treffen. Schieb's nicht auf. Sag nicht, ich bin zu beschäftigt. Ich habe keine Zeit für Jesus. Jesus hat gesagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüße? Und sag auch nicht, was werden die anderen sagen, wenn wir für Jesus leben. Was werden die anderen sagen? Hey, lass dich nicht beeinflussen von anderen Menschen. Sei frei von Menschenfurcht. Es geht um dich. Es geht um dein Leben, um deine Beziehung zu Gott, um deine Freiheit. Es geht um dein Heil. Sei frei von dem, was andere sagen. Hör auf dein Herz, hör auf dein Gewissen. Hör auf die Wahrheit, auf Gottes Wort. Hör auf Jesus. Und danach triff deine Entscheidungen. Das ist Heil, so zu leben. Es ist in keinem anderen Namen, in nichts anderem das Heil, nur in Jesus. Beziehung mit ihm. Amen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, dass wir dein Wort haben, deine Wahrheit, hier, dass wir das studieren dürfen. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier, dass wir lernen von Pilatus. Gott, dass wir nicht versuchen, richtige Entscheidungen aufzuschieben oder hin und her oder in Kompromissen irgendwie versuchen, uns auszureden, es auf andere abzuwälzen. Jesus, wir lernen heute Morgen, dass uns das unfrei macht und zu Getriebenen macht. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so lieb hast, dass du alles für uns gegeben hast. Und das ist unsere Sicherheit, dass du für uns bist und dass du uns lieb hast. Und Gott, wenn alle anderen Menschen uns ablehnen, du, der allmächtige Gott, die wichtigste Person im ganzen Universum ist für uns. Und Herr, das macht uns frei. Ich bitte dich, Vater, setz uns frei von diesen Kompromissen, von dieser Menschenfurcht, von diesem Zeug, Materialismus, was immer da in unserem Leben noch ist, was uns bindet, was uns von dir wegzieht. Lass uns die Dinge klar sehen, geistig klar sehen, so wie es ist. Und lass uns zu dir laufen, Herr. Lass uns Menschen sein, die gleich Buße tun, wenn sie missbauen und umkehren, zurücklaufen zu dir. Dein Heil, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Du bist es wahrlich wert, dass wir für dich leben und nichts anderes. Wir preisen dich, Herr, heute Morgen. Wir lieben dich. Wir wollen uns dir neu zur Verfügung stellen, Herr. Wir wollen sagen wie Jesaja, hier bin ich. Sende mich, gebrauche mich. In Jesu Namen. Amen.